Hallo, liebe Satya, ich freue mich, dass du da bist und ich stelle dich einmal kurz vor und auch das Thema, worüber wir heute sprechen werden.
Ja, gerne, Judith.
Also, du bist Trauma- und Erkenntnistherapeutin und das aufgrund, muss man sagen, deiner eigenen Erlebnisse aus der Kindheit. Du hast Gewalt durch einen sadistischen Vater erlebt, Missbrauch war ein Thema in der Familie und auch deine Mutter. Du nennst sie im Buch, sie war eine Narzisstin, narzisstisch veranlagt, war nicht in der Lage, sich emotional oder körperlich um dich zu kümmern. Das heißt, du bist in, und es kommt in dem Buch sehr schmerzhaft drüber, finde ich, in ja, Isolation, in Einsamkeit aufgewachsen und in einem Raum, der irgendwie ja, Verlassenheit sozusagen widerspiegelte. Und heute sprechen wir über das Thema Trauma, auch inwieweit es unsere Gesellschaft berührt und vor allem, was denn die Lösung daraus ist. Denn unter Trauma wird in unserer Gesellschaft in der Regel ein einmaliges Schockerlebnis verstanden. Und ja, dass es aber weit darüber hinausgeht, erkennen viele Menschen noch nicht, sage ich mal, ja. Und genau, und das ist auch der Grund, warum die Suche nach Heilung oft zu einer jahrelangen Odyssee werden kann, ja, wenn ich gar nicht weiß, wo ich beginne zu suchen. Und dann habe ich verschiedene psychologische Strömungen, ich habe verschiedene Therapieansätze und klassische Ansätze bringen in der Regel nicht viel Erfolg. Und du hast ein Buch dazu geschrieben, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Es heißt Wege in die Freiheit, wie unerkanntes Trauma uns gefangen hält und wie wir es auflösen. Und ich würde gern ja, mit diesem Begriff im Prinzip einsteigen, dass wir mal ein gemeinsames Verständnis für die Zuschauer auch vermitteln. Was genau verstehst du unter Traumata und wie zeigt sich das im Leben der Betroffenen?
Ja, vielen Dank für diese sehr komplexe Anmoderation. Da steckt im Prinzip alles drin. Das finde ich schön, dass du dich so intensiv vorbereitet hast. Ja, ich fange vielleicht mal damit an, was du schon erwähnt hast und was wirklich eine große Schwierigkeit ist. Der Begriff Trauma wird einerseits inflationär benutzt, dass er so ein bisschen verwässert und ausdünnt und bezieht sich andererseits fast immer lediglich auf das sogenannte Schocktrauma. Und das ist jetzt nicht akademisch so schade, sondern das ist schade, weil es den Betroffenen einen erschwerten Kontextzugang nur gibt, weil sie nämlich denken, so wie auch ich das über 40 Jahre gedacht habe, na, Trauma hat mit mir nichts zu tun, weil ich halt auch dachte, das muss also mindestens ein Flugzeugabsturz oder ein Raubüberfall oder irgendwas ganz entsetzlich anderes Schreckliches sein. Und da ich solche Spitzen aus meiner Kindheit nicht wirklich benennen konnte, habe ich gedacht, okay, also traumatisiert kann ich dann ja wohl nicht sein. Und tatsächlich ist es so, dass die Schocktraumatisierung nur einen ganz kleinen Teil darstellen, weitaus größer und ja, umfangreicher und mehrere Menschen betreffend ist das sogenannte Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und das muss eben keineswegs mit roher, von außen erkennbarer Gewalt verbunden sein, sondern das kann ganz subtil und ganz unauffällig und ganz normal daherkommen. Wenn die Mutter zum Beispiel überfordert ist, entweder aufgrund von arbeitsmäßiger Überlastung oder weil sie vielleicht Depressionen hat oder weil sie vielleicht noch andere Kinder hat, die ihre Aufmerksamkeit fordern. So, und da finden Bindungsunterbrechungen statt und Bindungsverletzungen. Und das ist für ein Kind, das ja lebensnotwendig abhängig ist von seinen Eltern, eben keine Kleinigkeit, so nach dem Motto, naja, dann kümmert sich meine Mama halt nicht um mich, das ist nicht so schlimm, ich habe ja alles, was ich brauche, sondern ein kleines Kind erlebt das als große existenzielle Not, denn wenn es aus der Fürsorge von Mama und Papa rausfällt, ist sein Leben nicht mehr gesichert. Und dieses Vorgehen geht nicht einfach spurlos vorbei, sondern es wird hinterlegt in unserem autonomen Nervensystem. Und dieses autonome Nervensystem kann man sich eigentlich vorstellen wie eine gigantische Software, die alles abspeichert, was wir jemals erleben. Und das geht bis ungefähr zu unserem 15. oder 16. Lebensjahr. Dann verbindet und verschaltet sich da nicht mehr sehr viel, weil dann alles, was zu unserer Geburt noch lose an Nervenenden rumlag, miteinander verbunden ist. Wir sind dann fertig. Und das, was wir erlebt haben, in unserem Kontext, in unserem kindlichen und jugendlichen Kontext, das halten wir dann für repräsentativ fürs ganze Leben. Und natürlich ändert sich dann irgendwann der Kontext, spätestens wenn wir eben ja unser eigenes Leben leben, aber wir leben eben nicht wirklich unser eigenes Leben, weil unser Nervensystem, was viel größer ist als unser Verstand und was unsere Handlungen und Gefühle und Gedanken bestimmt, und wir leben eben entsprechend den Gesetzen dieses Nervensystems. Das heißt, im Grunde reinszenieren wir unsere Kindheit in immer neuen Konstellationen und Situationen. Und da mag dann schon deutlich werden, dass das mit Freiheit nicht viel zu tun hat, sondern wir wiederholen das, was wir als Bindungserfahrung kennengelernt haben.
Und das wird ja oft dann richtig deutlich in einer Partnerschaft. Also man muss ja dazu sagen, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der wirklich unser ganzes Denken darauf konditioniert und gesteuert wird, dass wir gut funktionieren, dass wir ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft werden, dass wir, und es bedeutet, erfolgreich im Beruf sind oder überhaupt eine Arbeit haben und immer in diesem Hamsterrad rennen, 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 ja.
Das ist spannend,
Und
was du sagst. Entschuldigung, wenn ich da gleich reingehe,
ja.
weil das, was du so sagst, gilt eben in der Tat als normal. Und tatsächlich ist das aber nicht normal, sondern das sind bereits Traumafolgen. Diese Idee, dass ich immer etwas leisten muss, diese Idee, dass der Wert an dem gemessen werde, was ich liefere, dass mein Wert damit zu tun hat, was ich an äußeren Symbolen mir zusammentrage oder an Zertifikaten an die Wand nageln kann, das sind ja alles bereits Traumafolgen. Und du hast es in deiner Anmoderation auch angestupst. Und ich nehme es jetzt auf, diesen Anstupser. Wir leben nämlich tatsächlich in einer komplett traumatisierten Gesellschaft. Das sind nicht meine Worte, das möchte ich wirklich dazu sagen, weil ich habe manchmal ein recht loses Mundwerk und sage so Sachen, die meiner persönlichen Meinung entsprechen. Und dann gibt es aber auch Sachen, die zwar auch meine Meinung sind, aber nicht von mir ausgedacht wurden, sondern diese Aussage, dass wir in einer traumatisierten Gesellschaft leben, das ist tatsächlich Stand der Forschung. Das sind Aussagen von führenden Traumatologen. Und ich finde das deshalb sehr wichtig zu wissen, nicht um Angst zu machen, sondern wenn wir aufgrund der Traumafolgen, die wir tragen, zur Unsicherheit neigen, an Selbstzweifeln leiden und eher so schauen, was erwarten die anderen von mir, Klammer auf, die anderen sind richtig, Klammer zu, dann können wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass die anderen genauso wenig sich richtig fühlen wie wir selber, weil die ihrerseits Traumafolgen tragen. Und das tut einfach gut zu wissen, weil das nämlich eine Vorlage dafür sein kann, wieder der eigenen Wahrnehmung mehr Raum zu geben und die eigenen Gefühle nicht an der Reaktion anderer Menschen zu messen, sondern sie einfach mal für sich dastehen zu lassen, im Vertrauen darauf, dass die eine Richtigkeit haben werden. Also es kann sehr erleichternd sein. Das klingt ein bisschen ja fast pervers, wenn ich sage, es kann erleichternd sein, zu wissen, in einer traumatisierten Gesellschaft zu leben, aber erleichternd im Sinne einer Orientierung, erleichternd im Sinne eines Kontextes. Ich brauche nicht davon auszugehen, dass ich diejenige bin, die nicht alle Tassen im Schrank hat und die anderen sehr wohlgeordnet ihr Porzellan da bestaunen können. So ist es nicht.
Ja, das stimmt. Und jetzt hast du schon auch die Folgen kurz angesprochen, also dieses ja, mangelnde Selbstwertgefühl. Du beschreibst es auch in deinem Buch. Selbstablehnung ist oft die Folge davon. Kann man dazu auch Unruhe, stetige innere Unruhe, Stress, ja, dass wir gar nicht in der Lage sind, irgendwo hinzulegen und zu entspannen, sondern der Kopf denkt, da geht die To-Do-Liste durch. Also all diese Faktoren, die von innen ständig funken, ja.
Ja, ganz genau. Das ist ein ganz großes Problem. Und das runtergebrochen ist die Ursache ganz einfach. Ein Nervensystem, das nicht mehr frei schwingen kann, und frei schwingen bedeutet, adäquat auf Herausforderungen zu reagieren, sondern ein Nervensystem, das durch Bindungsverletzungen im Überlebensmodus ist, hat natürlich eine innere Unruhe. Denn wenn gefühlt das Überleben bedroht ist, das ist unbewusst, ne? Wir wachen nicht morgens auf und denken, oh, ich habe Todesangst. Also manchmal auch das, aber meistens ist es unbewusst. So, und wenn das Nervensystem also überwiegend in diesem Überlebensmodus festhängt, na, dann können wir nicht still sein, einfach weil das tödlich wäre. Dann können wir uns nicht einfach chillend irgendwo hinhängen, weil das viel zu gefährlich ist. Und mitunter Also natürlich haben diese Menschen auch Regenerationsschwierigkeiten, Schlafschwierigkeiten und so weiter und so weiter. Viele versuchen dann, das macht jetzt vielleicht noch ein neues Feld auf, aber nur so ein kurzer Einschub, versuchen dann in die Spiritualität zu gehen und in die Meditation zu gehen. Und auch das klappt nicht besonders gut oft, weil ein Nervensystem, das versucht, uns zu retten, natürlich das eine ganz doofe Idee findet, wenn ich mich da im Lotussitz auf mein Kissen setze und auch noch die Augen schließe, weil dann bin ich ja leichte Beute für imaginäre Angreifer. Also du hast absolut recht. Und diese Getriebenheit, diese innere Unruhe ist das eine Spektrum des Überlebensmodus, das hohe auf der neuronalen Leiter würde man dann sagen, so der Sympathikus. Und dann gibt es aber natürlich, wenn man die Situation überhaupt nicht mehr für veränderbar hält, dann fällt man in eine Depression und in eine Resignation. Und das ist auch der Überlebensmodus, nur das andere Spektrum, das untere Ende gewissermaßen. Und eine Depression, die nach außen hin sehr ruhig aussieht, weil man tut ja da nicht viel, ist aber innerlich trotzdem angeheizt von diesem Überlebensmodus. Das hat viele, viele Konsequenzen. Nicht zuletzt hat es körperliche Konsequenzen, weil ein Nervensystem, das permanent im Überlebensmodus tobt, frisst einfach Unmassen Energie. Und das ist eine Energie, die für andere Sachen wie zum Beispiel Regeneration, Organversorgung, Entgiftung nicht mehr zur Verfügung steht. Und genau das ist auch der Grund, warum viele Menschen, inklusive meiner selbst, ganz lange leiden oder die dann eben immer noch leiden unter somatischen Beschwerdebildern. Ja, weil der Körper einfach Funktionskreislauf um Funktionskreislauf opfern muss, um das Überleben zu gewährleisten. Überleben ist das Wichtigste.
Ja, okay, jetzt hast du schon gesagt, genau, einerseits haben wir dieses Aktivsein, ja, was wir in unserer Gesellschaft oft sehen, Leute können nicht still sitzen und haben immer, im Außen wird alles schick gemacht und ganz viel ja, geht voran, um einfach nicht einmal sitzen zu müssen. Und auf der anderen Seite sind es die Depressionen und dieses, ja, das ist so, die Welt ist so, eine Resignation mit der Depression einhergehend. Und jetzt fällt mir zum Beispiel ein, wir sind ja derzeit in einer Zeit, wo ganz viel diese Symptome hochkommen. Also Erschöpfung, Chronik, Fatigue. Es gibt ja auch immer wieder neue Autoimmunerkrankungen. Ja, dann hört man, ah, okay, so heißt das jetzt und das. Ist das eine Folge von dem, was eh unter dem Deckmantel schlummert, weil in den letzten 4 Jahren so viel eingewirkt worden ist auf die Menschen, oder kommt es jetzt erst neu hoch? Wie würdest du das bewerten?
Ich würde das so bewerten, dass das eine Folge ist. Und zwar vom Prinzip her ist das alles ganz einfach, weil die Ursache ist immer ein dysreguliertes Nervensystem. Egal, ob es sich um Borderline, sogenannte Psychosen, Depressionen, Suizidalität, weiß der Kuckuck, was es da noch für Etiketten gibt. Das scheinen dann so ganz unterschiedliche Baustellen zu sein, aber sie lassen sich alle zurückführen auf ein Nervensystem, das nicht mehr schwingt, sondern in diesem Überlebensmodus festhängt. Ne? Was übrigens auch so ist, weil du sagtest, so die Menschen müssen sich dann bewegen und können nicht stillsitzen. Wie viele Menschen versuchen, über Sport Ladung abzugeben? Das sind dann so die Extremsportler. Und das Problem ist halt nur, das hilft für den Moment. Also man hat dann vielleicht so 5, 6 Stunden Ruhe oder vielleicht auch mal eine Nachtruhe, weil die muskuläre Erschöpfung dann groß ist. Aber am Zustand des Nervensystems ändert dieser Sport halt überhaupt gar nichts. Und viele Menschen sagen auch, ich brauche meinen Sport und das ist gesellschaftlich anerkannt. Aber in diesem Brauchen sagen sie halt die Wahrheit, die machen Sport nicht, weil sie Lust dazu haben, sondern weil sie ihn wirklich brauchen, weil sie anders überhaupt kein Management mehr dafür haben, diese Energie irgendwo loszulassen. Sex im Übrigen auch. Ne, wenn man sich so auf Dating-Apps rumdrückt, dann sieht man dieses berühmte Sex-Positivity. Ja, auch das ist eine Form der Entladung, die aber immer nur sehr kurzfristig hält und einer inniglichen Verbindung auch nicht förderlich ist, weil es da wirklich nur, ja, um Stressabbau geht. Also
Okay.
es hat unfassbar viele Auswirkungen. Und vielleicht das noch, weil das, du weißt es aus dem Buch, ich weiß es, weil ich täglich darüber rede, aber die Menschen, die uns zuhören, können es ja gar nicht wissen. Trauma sitzt in unserem Körper. Trauma sitzt im autonomen Nervensystem. Das heißt, Trauma ist keine psychische Krankheit, sondern ein Körperzustand. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir ja nichts ohne unseren Körper machen. Wir gehen Eis essen mit unserem Körper, wir gehen Radfahren mit unserem Körper, wir gehen ins Kino mit unserem Körper. Und das heißt, dass es keinen Lebensbereich gibt, keinen, der von Trauma frei ist. Trauma ist überall da, wo unser Körper ist, eben auch im Bett mit dem Sex. Na, also es hat wirklich unfassbar komplexe Auswirkungen und ist aber ein ganz einfaches Prinzip, nämlich unser dysreguliertes Nervensystem.
Ja, genau, jetzt hast du schon gesagt, es gibt ja, also wenn wir beginnen zu suchen und die Suche beschreibst du ja auch, dann landen wir in der Gesprächstherapie, in der Verhaltenstherapie, bekommen vielleicht, weil gesagt wird, ja, dein Gehirn produziert nicht genug Glückshormone oder dein Körper, bekommen wir pharmazeutische Sachen oder dann, ja, gibt es die Art oder den Ansatz, seine Gedanken positiver zu gestalten, ja, also all diese Ansätze, die und es, also die mittel- oder langfristig wenig zielführend sind.
Und
Und da.
ist nicht mal kurzfristig. Also jeder, der mal eine Depression hatte, weiß, dass man dann nicht positiv denken kann. Es geht einfach nicht. Ja, und das ist auch gar kein Geheimnis. Ich bin dir jetzt schon wieder ins Wort gefallen. Entschuldige bitte,
Du
Judith.
mach ruhig, ist alles gut. Wir sind ja im Gespräch, ja. Ist doch
Also,
gut.
das ist dann ganz leicht zu verstehen, wenn man die Aussage der Polyvagaltheorie, ich weiß, das ist ein sperriges Wort, aber als ich eben über besagte Theorie gestolpert bin und anfangen konnte, mein eigenes Leiden in die Auflösung zu bringen, bin ich eben auch mit der Kernaussage dieser Polyvagaltheorie konfrontiert worden und die sagt, simpel und unmissverständlich, es ist der Zustand unseres Körpers, der darüber bestimmt, welche Gedanken und welche Gefühle wir haben. Das heißt, ein Nervensystem im Überlebensmodus hat ganz andere Gedanken, nämlich von Dystopien, von Nöten, von kriegerischen Bildern. Also das sind Sachen, die ein Nervensystem im Überlebensmodus produziert, als ein Nervensystem, das gechillt ist. Ein reguliertes Nervensystem bringt andere Gedanken und damit auch andere Gefühle hervor. Ja, das heißt, wenn jemand depressiv ist, dann ist diese Stimmung die Folge eines Körperzustandes. Und dann zu sagen, ja, denk mal positiv, kann man versuchen, aber man wird merken, es klappt nicht. Und wenn man es überhaupt hinkriegt, zum Beispiel mit geführten Meditationen oder Affirmationen, dass man sich selbst einen Moment vergessen kann und auf diesen Zug aufsteigt, der einen in freundlichere Gefilde fährt, dann klappt das genauso lange, wie man in diesem Zug sitzt. Und sobald die geführte Meditation aber endet oder die Affirmation oder die Visualisierung, plumpst man zurück in die dysregulierte Realität seines Nervensystems. Und dann ist wieder alles wie vorher. Immerhin hat man dann eine kurze Auszeit gehabt, was ja schön ist. Aber es ist nicht nachhaltig, es kann nicht nachhaltig sein. Und im Grunde weiß es jeder, auch wenn man das nicht dann Polyvagaltheorie nennt, aber jeder, der mal mit Magen und Darm im Bett gelegen hat, hat auch innerlich keine schöne Stimmung, sondern man hat dann eher bedrückende Gedanken oder etwas verhangenere Gedanken oder graue Gedanken. Und wenn man entspannt in einer heißen Badewanne liegt oder im Urlaub mal sein Höchstmaß an Entspannung erreicht hat, wird merken, dass dann die Welt viel freundlicher ist, dass man entsprechend auch andere Gedanken und andere Gefühle hat.
Ja,
Ne? Das
ja.
macht alles unser Nervensystem. Also gerade andersrum wie in der Spiri-Szene, wo ja so ausgegeben wurde, die Gedanken bestimmen den Zustand deines Körpers. Es ist andersrum. Die Spiris haben dann recht, und so ist das vermutlich, das ist so meine persönliche Theorie auch geboren, bevor es Trauma in diesen massiven Auswirkungen gab, weil wenn wir ein reguliertes Nervensystem hätten, dann ist es tatsächlich möglich, uns zu unserer Schöpferkraft oder wie immer man das auch nennen möchte oder mit unserer Schöpferkraft zu verbinden. Und dann in der Tat haben Gedanken eine große Macht. Und nicht umsonst konnte Jesus Wasser in Wein verwandeln. Ich gehe mal stark davon aus, der war nicht traumatisiert, deswegen ist das für den ein Fingerschnips. Ne? Einfach mal eben so 5000 Brote herzukriegen oder eben Wasser in Wein zu verwandeln. Aber wenn das Nervensystem dysreguliert ist, dann klappt das nicht. Das geht dann so nicht.
Das merkt man ja oft auch in Gesprächen mit Menschen, wie schnell sozusagen da jemand ja, in ein Ungleichgewicht gerät, wenn sich jemand auf den Schlips getreten gefühlt hat. Also wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, wo man gerade in der Kommunikation das stetig merkt, ja, im Arbeitskontext und so. Und jetzt hast du schon gesagt, die Lösung ist im Prinzip, das Nervensystem wieder zu regulieren. Darüber sprechen wir gleich, über das neurogene Zittern, dein Ansatz. Zuvor noch die Frage, kann man Traumata im Körper lokalisieren? Weil zum Beispiel das neurogene Zittern geht ja sehr stark auf den Unterleib. Und ich habe mich gefragt, na, sitzt denn Traumata dann nur da, das Trauma, oder sitzt es noch Wo sitzt es genau?
Im Nervensystem, also überall. Das autonome Nervensystem ist vom Scheitel bis zur Sohle gewissermaßen. Und da sitzt das Trauma. Aber es ist gut, dass du nachfragst, weil man darf sich unter das Trauma nichts Abgeschlossenes vorstellen, was so wie eingekapselt sich daraus schälen und entfernen ließe. Es gibt nicht das Trauma, sondern es gibt Erlebnisse mit einem Kontext drumherum. Und die sind zu Erfahrungen geworden, die nicht eingekapselt sind. Ne? Also das Nervensystem ist überall und da hockt es und deswegen ist es einfacher zu sagen, das Trauma sitzt im Körper. Und dann kannst du sagen, ja, es ist hier genauso wie im Ohr oder wie im Knie, es ist überall.
Okay.
Man könnte zum Beispiel sagen, so, wenn ich das Trauma dann jetzt oder wenn ich mein Nervensystem reguliere, ist dann mein Trauma weg? So wäre ja eine berechtigte Frage. Und nee, das Trauma ist dann nicht weg, weil das wäre so, wie wenn einem Teile aus der Biografie fehlen. Das Trauma ist da, aber wir haben Kapazitäten geschaffen, es integrieren zu können. Das heißt, wir vergessen diese verletzenden Erfahrungen nicht, natürlich nicht, weil das wäre dann eben wirklich so, wie wenn Teile unserer Biografie einfach entfernt würden und dann wären wir ein anderer Mensch ohne unsere Erlebnisse. Aber wir lernen in der Traumaheilung so viel Kapazitäten zu bilden, dass wir es einordnen, sortieren und halten können. So, und das ist, von daher ist es eigentlich fast sinnvoller, von der Trauma-Integration zu sprechen, als von der Trauma-Heilung, weil Heilung immer so ein bisschen insinuiert, na, dann ist es weg. Na, wie so eine Wunde, die heilt dann irgendwann zu und dann sieht man sie nicht mehr. Trauma heißt im Übrigen auch Wunde. Aber man wird sie immer noch, also zumindest vom inneren Auge sehen, weil es Teile der Biografie sind. Und wenn Trauma einfach weg wäre, auch mal so by the way, wie sollte dann posttraumatisches Wachstum passieren? Also das, was weg ist, darauf kann ich ja nicht aufbauen. Und posttraumatisches Wachstum bedeutet aber, dass ich gewissermaßen das, was mich verletzt hat und was mich niedergedrückt hat und was mich schmerzlich erwischt hat, dass ich das nehmen kann, um daraus ganz eigene Qualitäten zu entwickeln. Also um es ein bisschen einfacher zu machen, wenn ich als Kind immer aufpassen musste, es jedem recht zu machen, also Mama recht zu machen und Papa recht zu machen, dann ist das gelingend Gelebte dieses Verhaltens eine große Empathie, ein großes Einfühlungsvermögen. Na, und das wurde in der Überlebensstrategie, wird das so gesehen verlierend gelebt, weil ich dann nicht selber stattfinde, sondern nur gucke, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Und dabei bleibt es dann auch meistens ohne Traumaarbeit, dass ich nicht stattfinde, sondern gucke, was will der Chef von mir, was will mein Freund von mir und so weiter und so weiter. Aber das so zu transformieren, dass da eine qualitativ gute Eigenschaft draus wird, wäre dann eben Empathie, Anteilnahme, Verständnis, tiefes Mitgefühl. Ne? Und das kann mit einer gelingenden Traumaheilung ein wunderbares Wachstum bedeuten.
Ja, und jetzt fällt mir gerade ein, das erinnert mich ein bisschen an meine Spinnenphobie, die ich quasi geheilt habe durch den Kontakt. Aber jedes Mal, wenn ich danach noch eine Spinne gesehen habe, ist mir eingefallen, hey, da war doch vorher dieses Panikgefühl. Also es war noch wie ein Abdruck da, nur das Gefühl war nicht mehr so, ja, überwältigend, sagen wir mal,
Genau.
ja,
Ganz
sondern.
genau. Du konntest dich aber daran erinnern, dass das mal anders war, ne? Und irgendwie braucht man es ja auch als Landmarke. Und das ist dann eben sehr motivierend, so zu gucken, ah, davor habe ich jetzt gar keine Angst mehr oder ich bin gar nicht phobisch, sondern ich kann das jetzt tun. Macht mir vielleicht immer noch nicht rasend viel Spaß und muss ich auch nicht, aber ich kann es anders halten.
Ja, interessant. Und dann ist mir jetzt noch ja, das Bild gekommen, eigentlich leben wir in einer Gesellschaft und das finde ich ist das Dramatische. Sagen wir, wir haben diese Verletzungen im Bindungskontext erfahren. Ich glaube, dass das tatsächlich auch sehr viele sind. Und dann haben wir aber eine Welt, die uns jederzeit spiegelt, dass das die Realität ist. Also wir haben die Medien, die uns ein Weltbild spiegelt, die absolut negativ, hoffnungslos und gewalttätig ist. Dann haben wir ein Menschenbild, ja, auch unterstützt, unterlegt von Sigmund Freud beispielsweise, was auch in der Therapie immer zum Tragen kommt, was auch negativ ist, wo dem Menschen schon das grundlegend aggressive, böse Verhalten als menschlich erklärt wird, ja. Und dann sind wir in einer Gesellschaft, wo es auch wirklich, wenn wir als Kind nicht aufpassen, auch wirklich immer Angst oder stetigen Ärger von außen gibt. Also wir haben Erzieherinnen, die überlastet sind, wir haben Gesundheitssysteme überlastet. Also niemand ist in der Lage, wirklich empathisch zu sein. Das heißt, wir bestätigen uns jahrzehntelang dieses verinnerlichte Weltbild wieder. Und da denke ich, wie kommt man denn daraus?
Normal. Genau. Also ja, du hast, ich unterschreibe das alles, was du sagst. Genauso ist es. Und dann werden wir immer wieder darin bestätigt, dass das so nun mal ist und dass man sich damit abfinden muss, weil was anderes scheint es ja nicht zu geben. Und deswegen finde ich es auch so großartig, dass du dir die Mühe dieses Kongresses gibst, weil die Frage, wie man da rauskommt, halte ich nur für dahingehend zu beantworten, dass das Informationsdefizit gedeckt werden muss. Wer weiß denn, dass er traumatisiert ist? Weiß doch kaum jemand. Und wenn du in eine konventionelle Behandlung gehst, zum Beispiel mit Angststörung oder mit Burnout, dann kriegst du attestiert, dass du eine psychische Krankheit hast und deswegen kriegst du auch Psychopharmaka, weil selbst die meisten Ärzte nicht wissen, dass Trauma ein Körperzustand ist. Das heißt, wenn wir eine Wende wollen oder weiß nicht, wie man das anders ausdrücken kann, eine Veränderung wollen, dann muss das Informationsdefizit gedeckt werden. Und ob man dann das annimmt oder nicht, das ist dann vielleicht die zweite oder dritte Frage. Aber zuerst mal muss überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, was los ist. Ne? Und dafür sind natürlich solche Veranstaltungen, wie du sie kreierst und anbietest, ein unverzichtbares Bausteinchen.
Ja, oder auch dein Buch, Satya, beispielsweise. Also da kann man ja auch schon, da hat man ja auch schon viele Aha-Erlebnisse. Und jetzt würde ich aber gern zum neurogenen Zittern kommen. Wir haben ja genau es schon angedeutet. Genau, was genau ist denn neurogenes Zittern?
Genau, also das neurogene Zittern ist, das finde ich sehr wichtig, ein Selbstheilungsreflex. Das ist so, wie wir uns mit dem Gurkenmesser in den Daumen schneiden, dann heilt diese Schnittwunde von selbst zu. Da braucht man nicht irgendwie eine bestimmte Technik dazu, dass diese Wunde heilt oder eine bestimmte Methode, sondern das ist Selbstheilung. Und genau das ist das neurogene Zittern. Das finde ich deshalb so wichtig, weil Techniken und Methoden passen nicht auf jeden Menschen. Da muss man immer gucken, ist das für mich die richtige Technik? Passt diese Methode zu mir? Da gibt es Auswahlverfahren. Bei einem Selbstheilungsreflex brauchst du dich darum überhaupt gar nicht zu kümmern, sondern du weißt ja, natürlich passt das zu meinem Körper, weil das selbstheilend ist. Also finde ich ganz wichtig, dass man das abspeichert, Selbstheilungsreflex. Und wenn man dann anfängt, so ein bisschen in die Recherche zu gehen und zu googeln, dann kann man in Tierfilmen zum Beispiel super toll sehen, wie eine Gazelle, die dem Löwenangriff entronnen ist, erstmal minutenlang dasteht und zittert. Die zittert nicht, weil ihr kalt ist, sondern weil sie den Stress, den dieses Hetzerlebnis in ihr ausgelöst hat, raushauen will aus ihrem System. Wenn sie das nämlich nicht täte, könnte sie nicht weiterleben. Wenn der Stress in ihrem Körper bliebe, würde sie sich auf immer da mit diesem sie verfolgenden Löwen verbunden fühlen. Und das machen traumatisierte Menschen auch. Die Gefahr ist längst um. Wir sind heute groß, wir können die Polizei anrufen. Wir benehmen uns aber nicht so. Wir glauben innerlich immer noch, weil der Stress in unserem Nervensystem noch aktiv ist, dass du mir böse willst und wenn ich mich umdrehe, ziehst du mir einen über. Das heißt, dieses Zittern, was wir an der Gazelle sehen können, ist das, was ihr ein Weiterleben ermöglicht, weil sie wieder Reset macht und ein Leben nach dem Löwen hat. Bindungstraumatisierte Menschen haben kein Leben nach dem Bindungstrauma, sondern sie reinszenieren. Natürlich nicht mit Absicht, sondern unbewusst, aber trotzdem tun sie es. Das Trauma ist längst vorbei, aber das weiß nur der Verstand. Das Nervensystem, was unfassbar viel mächtiger ist als der Verstand, weiß es nicht. So, und das neurogene Zittern ist also ein Selbstheilungsreflex, der eben jenen Stress, der uns glauben lässt, dass wir immer noch in dieser Abhängigkeit eines kleinen Kindes sind, lässt den Stress, der auf diesen Verschaltungen, die wir vorgenommen haben über 16 Jahre, rausfliegen. Der wird nach und nach abgegeben. Und das darf man sich jetzt leider nicht so vorstellen wie ein Silvesterfeuerwerk. Ich zittere da einmal ordentlich und dann bin ich wie neu. Das ist so nicht, weil wir einfach Milliarden von Verschaltungen haben und auf jeder Synapse, also es sind ja alles ganz feine kleine Teilchen, überall da liegt der Stress drauf. Und so wie du vorhin fragtest, ja, wo ist es denn, wo das Trauma? Also von da bis da und überall ist Stress. Also kann man schon sich vorstellen, dass das einfach ein Prozess ist, diesen Stress nach und nach rauszuzittern. Aber das ist das, was passiert. Es hat keine negativen Nebenwirkungen, das Zittern, außer wenn man es zu dolle macht. Es gibt so natürlich ein Ungeduld, kann ich super gut verstehen. Und dann denkt man, so viel hilft viel. Und dann zittert man vielleicht nicht zweimal am Tag, wie ich das gerne empfehle, zweimal für 10 Minuten, sondern dann zittert man vielleicht neunmal am Tag für 10 Minuten. Und dann hat man aber nicht notwendigerweise schnellere Entspannung, beziehungsweise, oder der Stress fliegt dann natürlich neunmal schneller raus. Aber dann passiert was, weil mit jeder Entspannung weitet sich die Perspektive. Also Entspannung wird immer assoziiert und nur assoziiert mit Wohlbefinden. Das ist aber zu kurz gegriffen. Sondern Entspannung bedeutet, dass ich eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit habe. Das kann man sich dann ganz leicht vorstellen, wenn man weiß, wenn man im Stress ist, hat man diesen Tunnelblick. Und je stressiger es ist, umso tunneliger der Blick. Und dann kriegen wir nicht mehr mit, ob der Mensch neben uns Haare oder nicht oder ein Bart oder nicht oder sonst was hat, weil wir einfach unseren engen Blick haben. Das heißt, das neurogene Zittern entspannt. Mit der Entspannung öffnet sich unser Blick und unsere Perspektive. Und dann sehen wir Sachen. Dann sehen wir die Sachen, die wir zuvor nicht sehen konnten, weil sie verdrängt waren, weil sie vielleicht sogar abgespalten waren. Und wenn das zu schnell geht, dann kann das ganz schön überwältigend sein. Dann hat man so das Gefühl, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele Themen, was ich alles noch nicht gesehen habe. Na, das ist so ein bisschen das Phänomen, wenn man bewusstseinserweiternde Drogen nimmt. Da stellt man sich ja auch so toll vor, ah, dann hat man den Lebenssinn und sieht alles. Einige landen aber in der Psychiatrie, nachdem sie es gemacht haben, weil sie nämlich auch alles gesehen haben. Und das alles ist eben nicht nur das Schöne, sondern das ist auch all das, was ganz entsetzlich schiefgegangen ist und ganz entsetzlich wehgetan hat. So, und da muss man einfach behutsam sein. Das spricht nicht grundsätzlich gegen bewusstseinserweiternde Drogen. Die werden ja auch in modernen Therapieverfahren in Mikrodosen eingesetzt und offenbar mit guten Erfolgen. Und so ist es beim Zittern aber auch. Es lässt sich nicht, also Prozesse lassen sich nicht beschleunigen. Da kommt so dieses schöne Bild vom Gras, wo man nicht dran zu ziehen braucht, weil es dann trotzdem nicht schneller wächst. Ja, das sind Prozesse. Und so ein Blick sollte sich in dem Maße erweitern, indem man die Kapazität hat, etwas mit dem, was man in der Erweiterung erblickt, auch umgehen zu können.
Ja, und jetzt hast du schon gesagt, das heißt, wenn wir es zu exzessiv machen, wozu wir ja auch ein bisschen auch neigen, wenn wir Traumata haben, ja, die Kompensationsmöglichkeiten exzessiver zu betreiben.
TAE ist keine Kompensationsmaßnahme. TAE ist eine Heilung. Kompensationsmechanismen brauchen wir eben genau dann, wenn wir nicht heilen. Dann brauchen wir etwas, um unseren Zustand kompensieren zu können, weil wir sonst durchdrehen würden. Ne? Also Kompensation ist gut und ist wichtig, aber ist nicht die Heilung. Und TAE ist eben ausdrücklich keine Kompensation, sondern ein Heilungsweg. Das klingt immer so ein bisschen korinthenkackend, aber gerade bei sowas Subtilem wie Traumaheilung finde ich es ganz wichtig, dass man möglichst klar und präzise sich ausdrückt, weil sonst so viele Sachen in einen Topf geschmissen werden und kräftig umgerührt, dass man ein bisschen die Orientierung verlieren kann. Und wir müssen kompensieren, auf jeden Fall, sonst würden wir durchdrehen, aber Heilung ist eben noch was anderes.
Und gerade, das ist ja auch ein Merkmal von Trauma, dieses Durcheinander im Kopf, ja, dieser Nebel, Dinge nicht sortieren können, im Außen nicht einordnen können. Genau, und jetzt ist mir aber wieder eingefallen, also kann man sagen, Trauma ist auch wie eine emotionale Starre. Also, dass ich sozusagen, ja, wenig, ich glaube, die Ma Menschen merken es vor allem daran, dass sie dieses Glücksempfinden nicht haben, von dem sie ja hoffen, wenn ich mir das anhäufe, was in der Gesellschaft als vorgegebener Lebensweg vorgezeichnet wird, ja, dann erhoffe ich mir ja da auch dann die Zufriedenheit, das Glück, die Lebensfreude, das genießen zu können. Und meistens stellt es sich nicht ein. Kann man sagen, es ist wie eine starre, also einerseits ein dysreguliertes Nervensystem, vielleicht starr, aber auch starr in den Emotionen, starr in meiner Weltsicht vielleicht auch, ja, einfach.
Ja, ich glaube, wir können es viel einfacher machen. Da, wo Stress ist, ist kein Glück. Da, wo Stress ist, ist keine Freude. Also, um auf diese berühmte Gazelle zurückzukommen, die vor dem Löwen abhaut, in dem Moment, wo die abhaut, hat die keine Idee, dass sie Junge hat und dass sie danach lecker essen wird und dass sie vielleicht einen Gazellengeliebten hat. Das findet für die alles nicht statt, weil die mit Überleben beschäftigt ist. Und mit uns Menschen ist das, wir haben das gleiche autonome Nervensystem, ne? Deswegen habe ich auch dieses Tierbeispiel rangezogen, weil jeder Säuger hat das gleiche autonome Nervensystem. Und wir Menschen sind von der biologischen Struktur halt Säuger, Verbindungswesen. So. Und wenn wir im Stress sind, dann haben wir nicht die Möglichkeit, gleichzeitig in der Entspannung oder in der Freude zu sein. Das heißt, die Menschen, die chronisch depressiv sind oder die über lange Jahre oder in meinem Fall 45 Jahre mit Traumafolgen rumlaufen und denen es immer schlechter geht, natürlich haben die keinen Zugriff auf die Freude. Und natürlich versuchen sie genau das, was du beschreibst, nämlich sich diese Freude von außen irgendwie reinzuholen in Form von schönen Reisen oder tollen Dekogegenständen oder einem neuen Partner oder einer neuen Klamotte oder was immer einem da so einfällt. Und merken aber sehr schnell, dass das nur kurze Zeit hält. Und dann ist wieder dieser freudlose Zustand. Und das Prinzip ist auch da ganz, ganz einfach. Ich brauche die Freude nicht von außen reinzuholen, sondern ich brauche nur einen Zugriff zu bekommen auf die Freude, die in mir ist. Und den Zugriff kriege ich in dem Moment, wo ich wegräume, was die Freude plattdrückt, was die erstickt. Und das ist der Stress. Und ein klassischer Heilungsweg oder so ein Verlauf sieht eben genau so aus, dass auf einmal einfach wie von selbst, wenn der Stress weniger wird, dann kommt etwas hoch, was wie so eine absichtslose Freude auf einmal ist. Und das sind wunderschöne Momente. Und selbst wenn es vielleicht nur zu Anfang mal für eine Minute da ist, ist das ein so köstliches Gefühl, wie man es teilweise noch gar nicht kennt. Und dann fragt man sich, wie, ist doch eigentlich gar nichts anders und draußen regnet sogar. Wieso habe ich trotzdem so ein Gefühl von einer Freude? Ja, das liegt einfach nur daran, dass dieser Stress nicht über allem dick drauf liegt.
Ja, okay. Also der Stressmodus ist ein gutes Anzeichen dafür, dass etwas in Disbalance ist, sozusagen. Ja, wie oft spüre ich Stress? Also ich glaube, Stress ist den Menschen einfach näher, vertrauter, auch als Begriff, als das Wort Trauma. Aber im Prinzip liegt ja da schon die Verkettung.
Ja, du kannst das Synonym setzen. Und wegen nochmal zum Stress, auch da würde ich zweigleisig das gerne interpretiert haben wollen, weil es gibt ja Menschen, die über lange Zeit krankgeschrieben sind oder die berufsunfähig sind oder früh verrentet sind. Und da könnte man jetzt sagen, ja Gott, die haben doch gar keinen Stress. Dann müssten die sich doch freuen. Aber mit Stress ist nicht gemeint, viel zu tun zu haben oder starke mentale Bewegung zu haben, sondern das kann auch Stress machen, aber der Stress, auf den ich mich beziehe, ist der neuronale Stress. Und der tobt ja weiter mit einem verletzten Nervensystem, auch wenn du früh berentet bist. Ne, dann tust du von morgens bis abends nichts, was man äußerlich irgendwie messen könnte an Leistung, bist aber trotzdem gestresst, weil du nämlich diesen neuronalen Stress hast.
Ja. Und vorhin ist mir noch kurz eingefallen, dieses Zittern kann man übrigens bei Kindern ganz gut beachten oder beobachten, wenn die in so einem Zwiespalt sind. Ja, sie wollen etwas, dürfen es aber nicht. Und habe ich schon mal gesehen, so ein Dreijähriger saß da und dachte ich, ah, jetzt tariert das irgendwie aus. Ja, die haben ja diesen
Ja,
Reflex noch.
genau. Viele Menschen, also Erwachsene merken es auch, wenn sie zum Beispiel einen Zahnarztbesuch überstanden haben oder sogar während des Zahnarztbesuchs, dass sie so zittern. Und das ist ein Versuch oder nicht nur ein Versuch, sondern es glückt ja auch, diesen gerade empfundenen Stress gleich wieder rauszuhauen. Jeder, der eine Katze oder einen Hund hat und ab und zu zum Tierarzt fährt, wird das auch bestätigen können, dass die Tiere im Auto zu zittern beginnen, weil sie natürlich wissen, also Tiere lesen uns ja auch energetisch. Das heißt, die wissen, dass es zum Tierarzt geht und dass das nicht so ganz angenehm ist und zittern deshalb. Und das hat mit Kälteempfinden überhaupt nichts zu tun, sondern der Stress, den sie empfinden, weil es da nun hingeht, wird gleich wieder rausgehauen, um das System nicht zu belasten und nicht zu verkleben. Und das kann jeder Körper und da braucht man auch keine Übung dazu, sondern das passiert von ganz alleine. Diese Übung des neurogenen Zitterns, wo man ja ein Überlastungszittern herbeiführen muss, das dann übergehen kann in ein neurogenes Zittern, das braucht man nur deshalb zu machen, weil diese verletzenden Erlebnisse so lange zurückliegen, dass die uns heute gar nicht mehr schocken und deshalb der Körper das nicht mehr freiwillig anbietet. In dem Moment, wo wir aber geschockt sind oder diesen Schock überlebt haben, dann können wir das Zittern auch freiwillig. Ne, und mit diesem Zittern, was der Körper aber freiwillig anbietet, zum Beispiel auch wenn wir aus einer Narkose aufwachen, im Aufwachraum, da zittern auch viele ganz, ganz doll. Und da werden aber keine Altlasten rausgezittert, sondern da wird ein aktuelles Stresserleben rausgezittert aus dem Körper.
Und nochmal zu dem neurogenen Zittern. Du hast ja ein Video auf dem YouTube-Kanal, auf deinem YouTube-Kanal, und da erklärst du die drei besten Übungen. Du erwähnst es auch in deinem Buch. Dann wird man auch nochmal hingeführt sozusagen. Und jetzt ist die Frage, die ganz typische Frage wahrscheinlich, ja, wenn ich das jetzt mache, jeden Tag zweimal a 10 Minuten, wie schnell kann man denn mit einer Veränderung rechnen und wie wirkt sich diese aus? Du hast es schon jetzt eigentlich erwähnt, aber vielleicht gehen wir darauf
Ja.
nochmal gezielt ein. Ja.
Da gibt es keine Pauschalempfehlung, einfach deshalb, weil der Härtegrad von Traumatisierungen ja sehr unterschiedlich ist. Das heißt, jemand, der ein komplexes und schweres Trauma trägt, wird natürlich länger brauchen, bis er erste Verbesserungen merkt, als jemand, der nicht so, den es nicht so schlimm erwischt hat, sage ich mal jetzt so ein bisschen salopp. Man kann aber grundsätzlich sagen, jedenfalls die Menschen, mit denen ich arbeite, dass sie nach 10 bis 12 Wochen Veränderungen bemerken. Und diese Veränderungen sind dann eben so auffällig, naja, dass sie bemerkt werden, also gar nicht so besonders subtil. Und ich bitte auch jeden, der sich für die Arbeit mit mir entschließt, zu Beginn so eine Art Bestandsaufnahme auszufüllen, wo ich ein paar Themen anbiete, egal ob jetzt auf körperlicher Beschwerdeebene oder auf emotionaler und psychischer Beschwerdeebene, einfach auf einer Skala von 1 bis 10 sehr genau einzutragen, wie es einem gerade geht. Zum Beispiel Schlafqualität, was für Freundschaften habe ich, wie bin ich mit meiner Arbeit zufrieden, so Sachen, die ja, die halt für das persönliche Leben eine Rolle spielen. Und wenn man das nämlich einträgt auf einer Skala von 1 bis 10, dann hat man nach ungefähr 10 oder 11 Wochen eine Möglichkeit, subtile Veränderungen zu bemerken. Unser Gehirn tickt so, dass es auf Gefahren aus ist. Und das heißt, wenn es uns besser geht, meldet das Hirn nicht mehr. Weil besser gehen ist ja super, das wollen wir haben, dann macht das Hirn keine Meldung. Und das ist sinnvoll, auch biologisch, aber führt dazu, dass wir Heilungsfortschritte gar nicht unbedingt mitkriegen. Und wenn wir aber diese Bestandsaufnahme haben, dann können wir gucken, ah ja, okay, vor 10 Wochen habe ich viel länger gebraucht, um einzuschlafen, als ich jetzt brauche, zum Beispiel. Oder ich hatte viel mehr Mühe, eine abschätzige Bemerkung meines Chefs auszuhalten, als es mir jetzt was ausmacht. Ja, deswegen ist das ganz, ganz sinnvoll, weil dann eine Motivation natürlich wächst und man merkt, oh wow, es geht ja echt in eine gute Richtung. Und dann ist man entschlossener, da unbedingt dranbleiben zu wollen.
Ja, das stimmt. Und vielleicht noch als letzte Frage, ich hätte eigentlich noch ganz viele, aber damit das jetzt nicht zu überfordernd wird, versuche ich es immer zu beschränken. Du sprichst ja auch über die Art der Kommunikation, die wir haben, ja? Also warum es nicht in die Richtung gewaltfreie Kommunikation gehen kann für traumatisierte Menschen, sondern du sprichst von einer traumasensiblen Kommunikation. Und das beschreibst du auch in deinem Buch, aber vielleicht kannst du es nochmal abgrenzen zu dem Thema ehrlichen Mitteilen. Ehrliches Mitteilen ist ja nicht ein Konzept, aber ein Ansatz, der inzwischen schon etwas bekannter ist in der Richtung, bei Menschen, die sich mehr informieren. Und es hat sich für mich so angehört, als wäre das ungefähr das Gleiche, oder?
Ja, kann ich gut verstehen, dass sich das für dich so anhört. Oder nicht nur für dich, sicherlich für viele andere auch. Aus meiner Sicht geht das ehrliche Mitteilen nicht weit genug, weil wenn man das wörtlich nimmt, dann hat man eigentlich schon so den Knackpunkt. Da geht es um die Mitteilung. Ich teile was mit und du hörst mir zu. So, das ist schon mal ziemlich gut, um für Ordnung in sich zu sorgen. Da ist aber, und dann andersrum bist du dann dran, dann teilst du mir was mit und ich höre dir zu. Was da aber nicht stattfindet, ist ein Dialog oder eine Geschichte. Und das möchte der Erfinder des ehrlichen Mitteilens auch gar nicht. Also das ist ja der Gopal Norbert Klein. Der möchte ausdrücklich auch gar keine Geschichte, weil er das für hinderlich hält. Er hat in gewisser Weise recht, weil Geschichten reinszenieren wieder Drama. Aber für eine Alltagsverbindung ist Dialog nun mal wichtig und man erlebt gemeinsame Geschichten. Du mit deinem Kind, du mit deinem Partner, du mit deinen Freunden. Da hat man einfach gemeinsame Kontexte, die inhaltsgetragen sind. Und da reicht ein Mitteilen nicht aus, sondern wenn ich dir was mitteile, dann erwarte ich von dir, dass du was machst mit dieser Mitteilung, dass du darauf eingehst, dass du die in irgendeiner Form beantwortest oder zurückweist oder wie auch immer, weil ich ja eine Verbindung zu dir haben möchte. Ja, und deswegen ist für mein Empfinden das ehrliche Mitteilen ein super guter Anfang, der aber eine Fortsetzung benötigt. Und deswegen habe ich die traumasensible Kommunikation ins Feld mitgebracht.
Ja, sehr schön. Und auch für die Partnerschaften, du beschreibst, es ist oft ein Thema, ja, wie, also wir sehen uns nach Nähe, nach Verbindung, nach Gleichschwingen, sag ich mal, ja, dass man irgendwie einen harmonischen Alltag erlebt und es braucht es letztlich, dass ich den anderen mit seiner Geschichte verstehe. Daraus entsteht ja auch Vertrautheit und dass er aber auch meine Geschichte kennt und dann weiß, okay, da sind die Knöpfe, da weiß ich schon, da wird es jetzt emotionaler.
Beispiel, genau.
Okay. Ja, sehr schön. Das heißt, als Fazit würde ich jetzt sagen, also Heilung geschieht im Körper, durch den Körper und in Beziehung. Ja, also die zwei Komponenten beim Thema Trauma.
Ganz
Und
genau.
ja, das wäre vielleicht so das Fazit.
Ja, das ist das Fazit und das Fazit macht eigentlich gleich ein neues Schwierigkeitsfeld auch. Also keine Bange, ich gehe da jetzt nicht hin. Nur sind ja Beziehungen eben ausdrücklich das, vor dem alle traumatisierten Menschen so eine Angst haben. Ja, weil, und natürlich, weil ja die Menschen, die uns verletzt haben, das waren ja unsere engsten Bindungspartner, unsere engsten Beziehungspartner, unsere Eltern. Ja, und das heißt, da hat ja das Nervensystem gerade verschaltet, Nähe ist gefährlich. Und dann sind wir halt genau in diesem Zustand, den du beschreibst. Wir haben eine unbändige Sehnsucht nach Verbindung und nach Beziehung und gleichzeitig einen Sack voll Abwehrmechanismen, weil wir natürlich nicht wollen, dass das wieder so wird, wie es mal war. Das ist also wirklich ein Riesen, Riesenfeld.
Ja, super. Satja, ich danke dir sehr. Ich möchte noch ein kurzes Feedback vorlesen, weil ich habe schon seit manchmal schreiben mir Teilnehmerinnen vom Kongress und fragen, was kann ich tun? Und dann habe ich beispielsweise letztens dein Buch empfohlen, habe gesagt, schau doch mal, ob dir das dieser Ansatz dir helfen kann. Und heute habe ich zurückbekommen, ein Feedback, und sie schreibt, ihr Buch habe ich ausgelesen und bin sehr berührt und begeistert davon. Das Zittern praktiziere ich seit über 3 Wochen jeden Tag. Da ist dranbleiben wohl die oberste Devise. Und ich denke, zur Heilung ist das Zittern unverzichtbar.
Schön, das ist ja ein tolles Feedback. Ja, freut mich sehr.
Und ein schöner Abschluss. Danke, Satja.
Danke, Judith.
Tschüss.